Working Environment in einer Investmentbank. Kollegial oder Hölle?
Kollegiale Hölle.
Ich habe eine Petition hier gesehen, die nennt sich Schufa, Finger weg von meinem Konto.
Da muss ich jetzt echt mal eine Story erzählen.
Das ist mir fast peinlich. Wenn irgendjemand wirklich so blöd ist und Geld dafür zahlt, dass er weiß, was ich beim Rewe einkaufe, dann... Be my guest. Der Thomas wirkt da desinteressiert, stand da irgendwo. Desinteressiert.
Nein, wirklich? Nein,
wirklich. Boah. Krass.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Marktgeflüster-Folge, einer Jubiläumsfolge, nämlich die Nummer 50, also fast ein halbes Jahrhundert oder ein halbes, 100er Pack an Podcasts. Wie geht's dir, Holger? Hast du noch Bock, noch weiterzumachen?
Nee, ich habe überhaupt keinen Bock mehr.
Gut, also dann machen wir weiter.
Es ist ja eh jetzt dann 52, ist dann die Jahresfolge, oder?
Wollte ich gerade sagen, also so, ich weiß nicht genau, wie viele Wochen ein Jahr hat, aber so um die 50, genau.
Also
Aber da denke ich mir, machen wir das schon so lang? Also haben wir im Sommer angefangen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir im Winter angefangen haben.
Nee, es ist tatsächlich schon so lang her. Und ich habe mir auch schon überlegt, wir müssen so eine Jubiläumsfolge machen. Du bist ja, glaube ich, nicht so der Serienschauer, aber was zum Beispiel immer so Serien machen, bei der 100. Folge oder so, ist was ich so richtig hasse.
Der Main Character.
Nee, noch schlimmer. Du machst so eine Folge, die eigentlich nur aus Zusammenschnitten der alten Folgen besteht. Und du kotzt,
geil,
weil es geht nicht weiter. Du erfährst nichts von der Main Story, du erfährst irgendwas, was du eh schon weißt. Und ich hasse es. Aber das könnten wir auch machen.
Finde ich aus Effizienzgründen super gut. Wir müssen nicht arbeiten, die ganze Arbeit macht Johannes.
Genau.
Finde ich top. Kann Johannes uns ja mal sagen, was er von der Idee hält. Bestimmt großartig. Alternativ könnten wir mal unser Gewinnspiel wieder aufleben lassen.
Wir haben ja Gewinnspiel.
Ganz frech mal ein Gewinnspiel angedeutet und haben das dann völlig vergessen. Hast du Zuschriften gekriegt? Ich habe nichts gekriegt bezüglich welche Idee gut ist. Aber tatsächlich ein gemeinsames Abendessen in Berlin können wir gerne machen. Also sagen wir es mal so. Wir machen Folgendes. Wir committen uns jetzt.
Okay.
Wir schneiden Deutschland durch zwei. Und die in Norddeutschland sind, die können mit mir essen gehen als Gewinn. Und die in Süddeutschland sind, mit dir. Also die Gewinner sozusagen.
Also der Trostpreis sozusagen.
Nein. Also es ist wirklich, es kommt auf deinen Wohnort an. Das musst du auch mit Personalausweis natürlich nachweisen.
Okay.
Nein, Spaß. Also oder du kannst wirklich ein Veto ziehen und sagen, nee, mit dem Thomas in Berlin will ich gar nicht. Ich will den Goldkraft zum nächsten YOLO-Trade ausquetschen. Das wäre eine Idee. Aber weitere Konditionen besprechen wir besser im nächsten Podcast, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das auslosen wollen. Weil der Deal war ja gewesen, neue Abonnenten auf dem YouTube-Kanal.
Genau. Wir wollen nämlich 100, nicht, wie viel brauchen wir? 10.000. Genau. Ja. Richtig.
Ab 10.000 kriegen wir die Verifikation. Das habe ich schwarz auf weiß von unserem Partnermanager.
Ich habe das anders gelesen in der E-Mail, aber es war, glaube ich, etwas softer, als du es jetzt formulierst.
Aber so entsteht ein bisschen Druck, wenn ich das so formuliere, weißt du? Also ihr müsst auf die 10.000 auf YouTube kommen. Also haut uns gerne ein Abo rein, auch wenn ihr uns auf Spotify oder sonst wo hört. Geht kurz in die YouTube-App rein, abonniert dort Marktgeflüster und dann geht's weiter. Dann kommen nämlich unsere Folgen nicht mehr down, denn auch unsere letzte Folge wurde als irgendwie Verschwörungstheorie gelabelt oder irgend sowas in die Richtung. Wir hatten, ich will das Wort jetzt natürlich nicht sagen, eine bekannte europäische Bankerfamilie, die mit R anfängt und scheinbar die Welt, laut Verschwörungstheorien beherrscht. Und die hatten wir im Titel drin. Und daraufhin gab es gleich mal einen Flag auf unserem Video. Also so eine kleine Infobox darunter, wie wenn du von der C-Krankheit sprichst.
Wo auch ein Bier so heißt, genau. Ich habe es interessanterweise nicht gesehen, aber netterweise hat uns eine Abonnentin auf YouTube, wenn ich mich nicht richtig entsinne, darauf hingewiesen, dass sie direkt so einen Warnhinweis bekommen hat mit einer Erklärung, glaube ich, zu Wikipedia, die dann die Familie, Herr Schwarzschild, nur mit einer anderen Farbe, beschreibt.
Ah, sehr gut. Das ist auf jeden Fall smart ausgedrückt. Deswegen ein weiterer Grund, weswegen wir die 10.000 Abos brauchen und wir sind natürlich hochgradig motiviert, für dieses Gewinnspiel. Also, es gibt jetzt zwei Anlässe, wir müssen uns das wirklich merken, damit wir nächste Woche überlegen, wie wir da auslosen und bis wann das läuft.
So. Wir müssen es unter allen Abonnenten auslosen, weil sonst sind die Leute, die uns schon folgen, sind ja...
Ach so, meinst du, die deabonnieren uns dann und reabonnieren?
Ja, genau. Das ist schlecht für den Algo vermutlich.
Ja. Und da gibt's noch eine kleine Besonderheit. Du musst nämlich in deinem YouTube-Profil angegeben haben, dass du ersichtlich bist. Also du kannst uns ja abonnieren und deine Abos auf privat halten.
Ah, ja.
Das haben wir, glaube ich. Aber wenn du deine Abos auf privat hältst, dann sehen wir in unseren YouTube-Statistiken nicht, wer die Abonnenten sind, können da also quasi nicht durchscrollen. Aber deswegen müsst ihr euer Profil so einstellen, dass man eure Abos sieht. Aber das könnt ihr dann zu dem Zeitpunkt machen, wenn wir die Auslosung machen. Das okay. Legen wir dann nächste Folge fest, zu wann, also an welchem Stichtag.
Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, wir werden es natürlich nächste Folge nicht festlegen, sondern erst in 5 Folgen, nachdem ihr uns darauf ansprecht, dass wir es nie gemacht haben.
Und beleidigt haben. Und genau.
So, wie man es kennt in diesem Podcast.
Wie man es in diesem Podcast kennt, genau. Die Performance kommt hier definitiv nicht von den Hosts, sondern von der Community, muss man ganz klar sagen.
Und auch nicht von den YOLO-Trades.
Genau. Ja, du hast hier geschrieben, du willst live was im Podcast tun. Das macht mir schon ein bisschen Angst, nachdem du letzten Podcast wild rumgeschrien hast.
Nachdem du im letzten Podcast ja verzweifelt versucht hast, so ein Knockout-Zertifikat zu kaufen auf eine Aktie, was ich wieder vergessen habe, dachte ich mir, ich muss jetzt auch was machen. Denn, lieber Thomas, ich muss meinen YOLO-Trade schließen.
Oh, das ist ja schade. Markus wird enttäuscht sein. Mit wie viel Plus gehst du raus?
Ist schwer zu sagen, man weiß natürlich nie, wie viel da am Ende nach Steuer übrig bleibt.
Ach, zahlt also man Steuern?
Auf Verluste, glaube ich, zahlt man keine Steuern. Also es war ja mal wirklich, wirklich schön im Plus, aber wir sprechen ja später über das Marktzeug und ich verkaufe es dann, wenn wir beim Marktzeug sind. Dann lass uns das nochmal hinten anstellen. Vielleicht mache ich bis dahin noch ein paar Euros oder verliere noch mehr.
Also die seitwärts oder verlierst noch mehr. Aber also die Seitwärtsbewegung, die 30%, hat sich noch nicht rausgefeuert. Okay, spannend. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die Finanzos verfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig, statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 € im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Übrigens, Thema Steuern, ne, ist ja immer ein große Kritik, dass du ja, dass ja Derivate gecapped sind in deinem, also ich glaube, wenn du mit Verluste mit Derivaten machst, das ist doch die Trading-Szene mal, dass die nicht ganz, nur in sehr geringem Maße in den eigenen Verlustverrechnungstopf reinfließen. Das heißt, wenn du Verluste machst, kannst du die gegen deine Gewinne kaum gegenrechnen.
Ja.
Das war doch mal dieser große Skandal. Also was heißt dann, Skandal, aber die Änderung in der Steuergesetzgebung.
Dann haben sich natürlich die strukturierte Produkte, also Optionsschein, Knockout etc. Emittenten zusammengesetzt und haben ein strenges Wort mit dem Finanzminister gesprochen. Und siehe da, diese Produkte sind ausgenommen von der Verlustrechnungsbegrenzung.
Ah, okay. Aber welcher Finanzminister war dann vermutlich nicht mehr Scholz, oder?
Wann waren das? Das kann, doch, ich glaube fast, das war, ich weiß gar nicht, wann waren die scheiß Bundestagswahl? Ich glaube, das war noch der Scholz.
Weiß ich auch nicht mehr. Aber, ja gut, dann ist Hopfen und Malz verloren, weil er wird sich sehr wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern können.
Und andersrum, Herr Lindner wird sich natürlich niemals von der Finanzindustrie für irgendwas kaufen lassen. Da ist er einfach zu,
Integer.
Integer, das Wort habe ich gesucht, genau.
Ja, habe ich auch keinerlei Zweifel dran. So, wie läuft's auf Threads bei dir? Du hast dich in das Rabbit Hole begeben. Wie läuft? Wie viele Follower hast du schon beim Twitter-Konkurrenten von Zuck?
Ich glaube, ich kann mal live nachgucken, genau. Also falls ihr das nicht wisst, Mark Zuckerberg hat ja so eine ganz neue Idee, die er selbst bekommen hat, nämlich dass man so Texte untereinander posten kann, aber nur eine bestimmte limitierte Anzahl von Zeichen. Mhm. Und dann kann man auch das Ganze teilen und andere kommentieren. Nee, ich habe mich da angemeldet, genau. Ich habe tatsächlich fast 400 Follower. Das heißt, obwohl dieses Produkt ja in Deutschland nicht zugänglich ist und du nur draufkommst mit dem Trick, den der Pip Glöckner, haben wir letzte Woche, glaube ich, gesprochen, auf seiner Website erklärt hat, finden trotzdem anscheinend relativ viele EU-Bürger dann am Ende doch dort drauf. Was der Nutzen des Ganzen ist, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, also ich finde, es ist einfach nur Meta Business as usual. Also Meta ist einfach sehr gut im Kopieren. Also damals hat die Winklevoss-Zwillinge sozusagen die Idee kopiert, um Facebook zu launchen. Finanzos vielleicht auch, weiß ich nicht. Und dann Instagram hat er, glaube ich, gekauft,
gell? Instagram hat er gekauft, damit für eine Milliarde oder so damals.
Ja, WhatsApp hat er auch gekauft. Dann die Stories hat er geklaut, hat er gesagt, oh komm, kein Bock, Snapchat so teuer zu bezahlen, also mach was nach. Die Reels war eine Kopie von TikTok. Hat YouTube aber auch gemacht, muss man sagen, wie Shorts, also Short-Video-Format. Und jetzt eine 1-zu-1-Kopie von Twitter, nachdem Elon Musk ihm ja eigentlich schon ziemlich viele Steilvorlagen liefert. Ne?
Ja, aber muss das macht es ja umso spannender, wenn die beiden jetzt endlich in den Ring steigen.
Das ist die Frage. Also das ist nicht mehr das Thema, scheinbar. Ich habe eine absurde Tweet mitbekommen, dass er ein literally Punkt-Punkt-Punkt-Vergleich angeboten hat. Wo ich mir denke so, hä? Also wo leben wir? Also ja, so ein Boxkampf ist okay, damit kann man ziemlich viel Geld machen und so. Aber so ein Shit zu schreiben auf Twitter, also keine Ahnung. Also ich frage mich mittlerweile, also ich frage mich halt, was der Sinn dahinter ist. Also ich glaube schon, dass Elon Musk sehr smart ist und auch irgendwie seine Business- oder seine Äußerung durchdenkt, aber ja, da habe ich mehr und mehr Zweifel dran.
Irgendjemand hat mir mal geschrieben, das ist eigentlich die beste Definition von Fuck your money, die du geben kannst.
Das stimmt, okay. Aus dem Hintergrund habe ich es noch nicht gesehen, ja. Beste Definition von Fuck your money, ich kann einfach 42 Milliarden in ein Social-Media-Netzwerk versenken und kann da einfach meine komplette Shitshow abziehen.
Das ist gut. Ich kann alles machen, weil es kann mir ja eh keiner was. Es kann mir am Ende eh keiner was.
Ja, stimmt. Stimmt, so habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen. Meinst du, er sieht es auch so? Oder er würde trotzdem gerne Profit daraus ziehen?
Ich glaube, er sieht es als lustig an. Und ich finde es irgendwo auch lustig, dass quasi der reichste Mensch der Welt, dem, weiß gar nicht, wo der Zuckerberg im Moment auf der Liste ist, auf jeden Fall nicht ganz oben, vorschlägt, dass man sowas machen könnte. Also es ist halt einfach so absurd einfach. So, als ob man doch in der Simulation leben.
Ich glaube, Boxkampf, was meinst du, wie viel Kohle damit gemacht werden könnte? Also irgendwie, da schlagen sich ja die Organisatoren jetzt ja wahrscheinlich drum, das zu haben, weil es ja normal. Also in Amerika hast du ja viel so Influencer-Boxen, so Boxkämpfe, und die spielen ja Millionen ein, also Multimillionen. Ich glaube, das könnte wirklich eines der lukrativsten Sportevents überhaupt sein.
Noch millionenträchtiger als ein potenzieller Kampf Klitschko gegen Klitschko.
Ja, stimmt, genau.
Was ja damals zumindest. Den haben sie, glaube ich, ihrer Mutter versprechen müssen, dass sie es niemals machen. Aber sie ihnen wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja schon ewig her, viel, viel Geld für sowas geboten.
Na gut, kann ich mir vorstellen, ja. Kannst du ja einen Showkampf machen oder so.
Aber wir können ja auch einen machen. Wir können einen machen.
Meinst du, es gibt ein paar Millionen, ja?
Vielleicht, wer weiß. Müssen wir mal unsere potenziellen Sponsoring-Partner fragen.
Komm, jetzt spielen wir hier die Ads ein. Das ist eine gute Idee.
Genau.
Ich habe übrigens Thai-Boxen gemacht, als kleiner Disclaimer. Und ein paar Jahre Judo.
Okay.
Nur damit du es weißt. Du musst es wissen.
Muss ich auch gleich dir sagen, Vorsicht, ich habe einen gelben Gürtel in Karate.
Okay,
gut. Ist der gelbe Gürtel der erste, der nach weiß kommt, glaube ich. Dann habe ich den. Und dann habe ich habe mal ein paar Jahre gefechtet. Das bringt zwar überhaupt nichts im Zweikampf, aber wollte ich bloß zur Sicherheit sagen. Nee, wir haben natürlich richtig gemacht, so mit Helm und dem ganzen Zeug.
Aber also da macht man sich doch bewusst einen Schmiss, oder? Also das ist doch karrierefördernd, zumindest in Süddeutschland. Oder im vorherigen Jahrhundert.
Im vorigen Jahrhundert vielleicht. Und das ist ja, glaube ich, auch kein richtiges Fechten, was die machen. Also ich habe das nie gesehen, aber ich weiß halt, wie richtiges Fechten funktioniert. Und wenn du das ohne Helm machst, dann bist du halt eigentlich mit der hohen Wahrscheinlichkeit schnell tot.
Ich habe das mal gesehen, wie das ist. Es gibt da so eine YouTube-Doku zu. Die stehen dann ganz gerade da und machen nur mit dem Handgelenk. Bam, 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 bam.
Ja, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Show oder sowas. Das ist echtes
Fechten. Also das Ziel ist ja quasi, verletzt zu werden, damit du diesen Schmiss hast. Und
ja, genau.
Diese Narbe sozusagen im Gesicht.
Ja. Mit einem echten Säbel zum Beispiel schlage ich dir halt die ganze Zeit auf den Kopf. Also ich glaube, wenn du da keinen Helm auf hast, dann macht es später nach dem zweiten Mal überhaupt keinen Spaß mehr.
Wenn du tot bist. Okay, ja, spannend. Also Threads, keine großen News von uns. Es kursieren jetzt übrigens Memes. Team Zuck oder Team Elon? Auf wen würdest du wetten?
Also vom Gewicht her auf Elon, aber ich glaube, dass der Zuckerberg gewinnt.
Ja, glaube ich auch. Hätte ich auch gesagt, ja.
Können wir keine zweite Wette anschließen über Dogecoin?
Nee, leider nicht. Was übrigens sehr, sehr spannend ist, ist, also Elon Musk hat sich ja extremer Beliebtheit erfreut, in der Vergangenheit zumindest, und das nimmt halt stark ab. Und Zuckerberg war ja immer so ein bisschen der Boomer, den keiner so mochte. Und mittlerweile shiftet so wirklich so die öffentliche Wahrnehmung. Das ist schon ganz verrückt, ja. Also ja, ich fand halt Meta noch nie einen sympathischen Konzern und so, aber mittlerweile, also ich glaube, er hat viel gelernt, so dass die öffentliche Meinung eine wichtige Sache ist.
Ja, und weil der Hass, den manche Leute auf Elon Musk haben, der schlägt halt jetzt in Liebe gegenüber Zuckerberg als den großen Konkurrenten um.
Ja,
beziehungsweise der Hass, die Leute, die eh schon Zuckerberg gehasst haben, die schlagen sie jetzt halt auf die Seite von Musk.
Genau. Entweder das oder sie wählen AfD, eins von beiden.
Ich glaube nicht, dass man in den USA die wählen kann.
Ja, wir gucken, ich habe ja nur die deutsche Brille auf. Ich weiß, du lebst mental in den USA, das ist mir bewusst.
Die Welt ist die USA. Ich sehe das genauso wie jeder andere US-Bürger auch.
The world is S&P 500.
Genau. Bisschen Nasdaq vielleicht noch.
Genau. Sehr gut. Ansonsten habe ich ein kleines Update zum Immobilienmarkt. Ich war komplett geschockt. Meine Wohnung, die ich ja verlassen musste, weil sie ja verkauft wurde in Paris, also die wir zur Miete hatten, ist wieder zurück auf den Markt. Ursprünglich war sie für 720.000 eingesetzt, wie nennt man das, gepriced. Jetzt ist sie für 540 zurück am Markt. Scheinbar hat die Finanzierung nicht geklappt von dem potenziellen Käufer. 25% down, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist schon crazy, oder?
Wie viel Wert ist sie gekauft damals?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber die haben uns das zum Kauf angeboten. Oder der Eigentümer. Und damals hatten wir hier in Berlin noch nicht gekauft und irgendwie waren wir so verliebt in dieses Objekt. Das ist halt super alte Wohnung. Aber vor allem, du hast sehr viele Dachschrägen und er hat die halt zu hoch in der Bewertung angesetzt, diese Dachschrägen. Also du darfst ja alles unter 3 Meter, nee, 3 Meter sehr schnell nicht, aber unter einer gewissen Deckenhöhe darfst du nicht als vollen Wohnraum angeben. Das heißt, du hast zwar eine große Grundfläche, aber verhältnismäßig wenig Quadratmeter Wohnraum. Und daraufhin haben wir uns halt nicht verständigen können, weil ich dachte, okay, das ist zu viel. Außerdem die Quadratmeterpreise, die er aufrufen wollte, waren halt wirklich am absoluten Peak. Das ist ja schon eine Weile her. Und da ist der Markt schon abgerauscht und die Zinsen schon gestiegen. Und zum Glück hat es so nicht geklappt, weil im Endeffekt wäre es dann vielleicht schwieriger gewesen. Also dann hätten wir in Berlin halt nicht gekauft, wo wir ja selbst wohnen wollen oder selbst wohnen. Genau, aber ja, die Party im Immobilienmarkt geht weiter. Hätte ich nie gedacht, weil es wirklich eine Top-Lage in Paris. Also
aber gut, ich habe dir ja so ein Video geschickt, wie so ein amerikanischer Typ durch Paris gegangen ist und mal gezeigt hat, wie schön die Stadt ist. Also.
Ja, der muss verhaftet werden, das ist eine Frechheit. Also sorry, aber wenn ich egal welche Stadt ich laufe, wenn ich in irgendeiner Stadt, in der ich bin, Mülltonnen filme, selbst in den schönsten Vierteln von München, dann sieht die Stadt halt scheiße aus. Also weiß nicht, ich fand das, also ich weiß nicht, war das Satire oder war das ernst?
Keine Ahnung, mir hat das der Algorithmus zugespielt, ich weiß nicht mal, wer der Typ ist. Aber ich dachte mir, hey, das passt doch super zum Thomas, schickst du ihm direkt mal.
Ja, hast mich auf jeden Fall gut getriggert. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Ich wollte dir einfach Freude im Sommerloch bereiten.
Genau, ja. Ich war eben, habe ich unmotiviert auf der Couch gesessen mit meinem Notebook auf den Beinen und habe mir überlegt so und habe auch Markus und Melanie gefragt, habe gesagt, ey, was habt ihr für Ideen für Marktgeflüster? Und es kamen tatsächlich ein paar Ideen zum Finanzhofsgarten, kommen wir später.
Aber vermutlich hauptsächlich von Melanie, oder? Weil von Markus kommt eigentlich kein sinnvoller Input.
Genau.
Wobei er sehr beliebt ist in den Kommentaren. Also wenn ich die Kommentare teilweise so interpretiere, könnte Markus den Podcast vermutlich alleine machen. Und der wäre erfolgreicher.
Da müssen wir wirklich gegenarbeiten. Also ansonsten sind wir beide unseren Job los.
Ja.
Genau, sobald es geht, ja. Sobald er irgendwie was ansatzweise Falsches sagt, müssen wir es immer schön ausschlachten. Nein, Spaß. Ist ja gut, dass wir
nicht vertreten. Was kamen an Ideen?
Nee, das ist unten. Wir müssen uns jetzt das Skript entlang arbeiten.
Okay, Skript entlang. Ich habe so eine Petition unterschrieben. Nein, ich habe keine Petition unterschrieben. Ich habe eine Petition hier gesehen, die nennt sich Schufa, Finger weg von meinem Konto. Und da habe ich natürlich Angst bekommen, dass du jetzt Zugriff auf mein Konto bekommst. Kannst du mir erklären, um was es sich da handelt?
Habe ich und dann die Transaktion war aber nicht sonderlich spannend, ja. Ich hatte mal erwähnt, dass ich... Ich hatte immer erwähnt, dass ich jetzt in diesem Verbraucherbeirat bin und tatsächlich habe ich das auch gesehen. Also es gab die der Verein Finanzwende, weiß nicht, ob du den kennst, das sind auch ein paar Professorenkollegen von dir, die haben diese Petition losgestoßen und sagen, Finger weg von meinem Konto. Was steckt dahinter? Finde ich eigentlich ganz spannend, diese Geschichte, weil ich kenne mich da ja relativ wenig aus so in diesem Auskunftteilen-Ding. Von daher bin ich eher so Lernender sozusagen. Mhm. Und im Endeffekt hat die Schufa ja die App Bonify gekauft. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da habe ich auch den Gründer mal kennengelernt, hier in Berlin. Ziemlich smarter Typ. Die haben so eine, wie soll ich sagen, quasi eine Konkurrenz zur Schufa, also so eine Auskunftei, wo die machen wollen. Aber die stellen dir halt die Daten zur Verfügung, so dass du halt deinen Score verbessern kannst. Also die beraten dich quasi, wie du einen besseren Score bekommen kannst. Sowas wie, ja, du hast ein altes Girokonto haben, deine Schulden sind rechtzeitig zurückbezahlen, keine Rückläufe auf dem Konto und solche Dinge halt, all diese Scoring-Kriterien, die man ja kennt. Und da kannst du deine Kontodaten einspielen, sozusagen, also per PSD2-Schnittstelle heißt das, glaube ich, und dann nachweisen, dass du ein Einkommen hast, weil, genau, das geht übrigens auch, wenn du, ich glaube, auf ImmoScout24, wenn du eine Wohnung suchst oder so, musst du Einkommensnachweise und am liebsten connecten die sich bei dir aufs Konto, um zu gucken, dass du wirklich diese Einnahmen hast, die auf dein Konto kommen, um zu verhindern, weil scheinbar Gehaltsnachweise sehr easy zu fälschen sind.
ImmoScout.
Und ImmoScout, genau.
Echt? Da kannst du, die können sich auf dein Konto einloggen, wenn du das machst.
Genau, also wenn du eine Wohnung suchst, das war jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren der Fall, als ich nach Berlin gekommen bin, machst du dir so ein Mieterdossier und musst dann halt verschiedenste Dokumente dort hochladen und unter anderem kannst du halt einen Einkommensnachweis direkt dadurch liefern, dass du einen Kontozugriff gibst.
Krass, also ich schreibe immer dazu, hallo, guten Tag, mein Name ist Holger Graf, ich bin Beamter auf Lebenszeit und dann kriege ich meistens immer eine Antwort.
Echt? Verrückt. Schreibst du dann noch dazu, ich habe Zwillinge.
Nee, das
Kind,
ist das,
also aber, im Babyalter.
Was tatsächlich hilft, ist die, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du halt einfach den Satz beginnst mit, ich bin Beamter auf Lebenszeit. Weil dann merken sich die Leute immer, okay,
sehr geehrte Damen und Herren.
Das ist natürlich ein unfairer Vorteil. Okay, gut.
Also und unterschreiben mit Professor Doktor.
Selbstverständlich.
Oh, wunderbar. Genau, so, und die Bonify gekauft, so, und jetzt ist Bonitätsscoring in Deutschland ohne Schufa halt ein bisschen schwierig, weil die werden natürlich nicht sagen, dass sie eine Monopolstellung haben, aber die sind auf jeden Fall mit Abstand die Größten und haben natürlich auch den größten Datensatz sozusagen. Und jetzt wirst du zukünftig, wenn du das möchtest, bei Bonify deinen Schufa-Score kostenlos einsehen können. Normalerweise musst du entweder dafür bezahlen oder du hast einen kostenlosen, du kannst dir so ein Datenblatt zuschicken lassen, einmal im Quartal, wenn ich mich nicht irre, oder einmal im Jahr, das ist so laut DSGVO. Ja, genau. Aber da kannst du dir direkt in die App reinspielen lassen. So. Mhm. Und wenn du es möchtest, das ist jetzt das Neue, kannst du da versuchen oder kannst du deinen Score verbessern, indem du dann über diese Bonify-App der Schufa Zugriff auf dein Konto gibst und die prüfen lässt, ob du tatsächlich ein Einkommen hast. Weil bisher hatte die Schufa keine Möglichkeit herauszufinden, ob du ein Einkommen hast. Mhm. Weil die Banken kommunizieren zwar, dass du bei denen ein Konto hast oder einen Kredit hast oder sonst irgendwas, aber nicht die Banktransaktionen selbst. So, und jetzt ist Finanzwende und noch andere Verbände haben sich da drauf gestürzt und gesagt, die Schufa kriegt jetzt unsere Kontodaten und so weiter. Und können dann solche Dinge analysieren, wie ob ich jetzt eine Therapeutenrechnung oder sowas bezahlt habe. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es geht hier wirklich um Einkommensnachweise. Und es soll die Bedingungen geben, also wie gesagt, das Ganze funktioniert noch nicht, deswegen kann man das noch nicht testen. Aber es gibt die Bedingung, du kannst diese zusätzlichen Daten über Bonify einreichen. Und dein Score kann sich nur verbessern. Also es geht nur darum, deinen Score zu verbessern. Wenn jetzt herauskommen sollte, dass jetzt zum Beispiel, dass da irgendwie Datenübertrag vergessen wurde oder sowas in diese Richtung, dann sollte sich das nicht negativ auf deinen Score auswirken. Dann bleibst du quasi wie, bevor du diese Daten übermittelt hast. Also du kannst dich, genau, das ist so die Idee dahinter. Und die Idee ist an sich grundsätzlich positiv, aber es gibt dann, wie gesagt, diese Vereine, die dagegen Sturm laufen. Genau, es ist wichtig nur zu wissen, also nicht verpflichtend, seine Kontobewegungen dort einzuspeisen und es sollen auch nur diese Gehaltsdinge nachgelesen werden. Ich habe dann tatsächlich, also war da im Austausch gewesen und habe dann tatsächlich vorgeschlagen, dass man doch diese Schnittstelle, also die Übertragungsschnittstelle zwischen den beiden Softwares, also Bonify und Schufa, doch einfach Open Source macht, so dass quasi fündige Entwickler genau nachlesen können, welche Daten ausgelesen werden. Das habe ich jetzt kleine Suggestion mitgebracht, um wirklich sicherzustellen, dass nur nach Gehaltseingängen quasi geschaut wird und alle anderen Daten unausgelesen bleiben oder so. Das wäre jetzt meine kleine Kontribution. Mal gucken. Ich glaube, grundsätzlich, was Open Source oder Open Data angeht, ist die Schufa natürlich nicht so offen aufgrund von Geschäftsgeheimnissen. Die wollen natürlich nicht, dass du diesen Scoring einsehen kannst. Aber gut, es gab auch schon Leute, die haben den rückwärts engineert. Also ja, von daher sehr, sehr spannend. 288.000 Leute haben das an dieser Petition teilgenommen. Von daher
Das war ja weniger als bei der Elterngeldpetition.
Ja.
Da waren es, glaube ich, deutlich mehr.
Ist das so, echt? Das von Verena Pauster. Wobei man auch sagen muss, ne, die haben natürlich mehr Reichweite. Also das war jetzt hier so ein Verein, den man sehr wahrscheinlich nur, also nicht in großem genau Maße kennt, ne? Finanzwender. Also ich kannte das natürlich schon. Ich glaube, wir hatten mit denen auch schon mal Kontakt. Mhm. Aber Elterngeld betrifft natürlich mehr Leute und Verena Pauster und Co. Also alle Influencer haben das ja quasi
geteilt. Das würde ich bestreiten. Also ich weiß, mit der Schufa betrifft mehr Leute wahrscheinlich.
Ja, sorry, betrifft also mehr Leute definitiv.
Das bedeutet nicht, dass es jetzt weniger wichtig ist, aber
ich meine, haben mehr Reichweite.
Direkt betroffen. Mehr Reichweite, absolut, ja.
Genau,
ja,
das meinte ich damit.
Ja, was ich immer nicht verstehe, ist, also vielleicht bin ich da wirklich der gläserne Goldgraf, weil mir ist das halt, mir ist halt sowas alles egal. Also es gibt ja diese, wie heißen diese ganzen tollen Dinger da, Schub und Co., diese ganzen Cashback, Plattformen, die meiner Vermutung nach, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber meiner Vermutung halt nach einfach auch meine Kaufhistorie haben wollen. Beziehungsweise die Kreditkarten, wenn die halt irgendwie, oder wie heißt das andere Ding, was jeder in Deutschland benutzt? Man ist kein Deutscher, Payback, wenn man das nicht benutzt. Payback, genau richtig.
Ist kein Deutscher.
Mit der Staatsbürgerschaft kriegst du direkt deinen Payback-Account verliehen. Das ist ja auch nichts anderes. Da denke ich mal dann immer, wenn irgendjemand wirklich so blöd ist und Geld dafür zahlt, dass er weiß, was ich beim Rewe einkaufe, dann be my guest. Aber vielleicht bin ich da einfach sehr, sehr speziell, wahrscheinlich.
Ja, also ich meine, es gibt natürlich viele Fälle, wo die Schufa einen negativen Einfluss auf dein Leben hat, wenn du zum Beispiel an einen Kredit nicht rankommst und so. Das ist natürlich, man muss die beiden Seiten verstehen. Auf der einen Seite müssen, sagen wir es mal so, wir beide sind, behaupten wir zumindest mal, solvente Kunden. Das heißt, wir haben ein sehr großes Interesse daran, oder solvente Kreditnehmer, Herr Beamter auf Lebenszeit. Und deswegen haben wir natürlich ein Interesse daran, dass die Banken, die uns einen Kredit geben, einen möglichst geringen Kreditausfall haben. Denn Kreditausfall bedeutet für uns ja höhere Zinsen.
Korrekt.
Und von daher hat es schon einen positiven Einfluss, ne? Aber wenn dann das Problem auftritt, dass du ein Negativmerkmal hast, das falsch ist, dann hat es natürlich einen überproportionalen negativen Einfluss auf dein Leben. Und das geht's halt irgendwo zu balancen, ja.
Kurz wichtiger Einwurf. Mir ging es jetzt hauptsächlich darum, wenn jemand was ausliest aus meinen Kontobewegungen, wäre mir das persönlich relativ wurscht. Die Schufa selber mit, der habe ich, glaube ich, auch schlechte Erfahrungen gemacht. Mir wurde nämlich mal, das kann ich nämlich auch sagen, vielleicht kannst du das als nächstes in diesem Gremium mal anbringen. Mir wurde im Jahr 2012 meine Bahnkreditkarte initial abgelehnt, als ich die beantragt habe. Und
Das kann daran liegen, dass du auch zu solvent bist. Jetzt ohne Spaß.
Glaube, dass es eher das Problem war, dass ich mit einer anderen Bank in Deutschland mal Probleme hatte mit einer Kreditkarte, die ich einfach verloren habe, vergessen habe, dass die gibt. Da war Minus drauf und dann haben mich die jagen müssen, bis sie mich gefunden haben. Herzliche Grüße, da gehen raus an die Deutsche Kreditbank, DKB. bei der ich aber mein Konto wieder habe. Also die DKB und ich haben uns wieder versucht.
Ihr seid wieder Buddies, okay.
Wir sind wieder Buddies. Ich glaube deswegen wahrscheinlich, und ich bin relativ oft umgezogen zu dem Zeitpunkt und bin dann in Frankfurt auch in so eine Gegend gezogen, die relativ nah am Drogenviertel liegt. Und
ja,
das
geil.
Ist ehrlich gesagt meine Vermutung, dass das irgendwie für so ein Scoring gesorgt hat, dass ich da keine Kreditkarte gekriegt habe.
Also es gibt angeblich kein Geoscoring, also du kriegst kein Negativmerkmal, weil du am Hauptbahnhof wohnst, aber du kriegst tatsächlich. Ja, es ist, glaube ich, illegal, wenn ich mich ganz täusche. Aber es gibt Negativmerkmale für häufiges Umziehen, tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, alle Angaben, wie gesagt, ohne Gewähr. Ich bin da, ich schaue da von der Seitenlinie zu, aber finde es sehr spannend.
Ich finde, langsam haben wir die ganzen kritischen Themen in diesem Land abgegrast. Wir haben über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Wir haben über Bargeldverbot gesprochen. Jetzt haben wir die Schufa noch gehabt. Ich weiß nicht, was man
jetzt nehmen können. Die GEZ hatten wir schon.
Die GEZ, aber ich meine hier öffentlich-rechtlicher Rundfunk, GEZ.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt, was man nehmen könnte, um
aktuelle politische Lage.
Das wäre es natürlich, wenn wir so einen politischen Kommentar vorher noch einfügen würden. 10 Minuten einfach nur.
Aber genau, ja, dass wir das Wärmegesetz total cool finden und dass alle nicht Wärmepumpen heizenden Geräte das Land verlassen sollten. Dann würden wir uns richtig Freunde machen, glaube ich.
Das glaube ich auch. Und deswegen wechseln wir jetzt lieber Thema.
Genau, sehe ich auch so. Markzeugs.
Markzeug. Genau, dann ist es jetzt soweit, oder?
Ja.
Thomas, du. Was hast du am Dienstag? Mittwoch? Schau, wie schlecht ich bin. Ich weiß schon.
Letzten oder ach so, diese Woche.
Wann kam er? Das war gestern. Gestern war Mittwoch. Heute ist Donnerstag. Was hast du gestern gemacht? Mittwoch.
Gestern habe ich ein Video. 14.30 Uhr kann ich dir sagen, ich habe Shorts produziert, nachdem ich ein Video zu Junior Depot produziert habe.
Und wann hast du dir die Inflationszahlen angeguckt, wenn du da
schon? Nie. Bis jetzt noch nicht.
Dann hast du nichts verpasst. Die waren nämlich scheiße. Die waren nämlich so richtig scheiße.
Echt?
Für meinen YOLO-Trade. Mhm, okay. Also, wenn man im Wesentlichen die wichtigste Zahl nennen darf, die Kerninflation in den USA wurde erwartet, dass sie bei 5,0% im Jahresvergleich reinkommt. Sie kam bei 4,8% im Jahresvergleich rein. Jeder normale Mensch gut. Jeder normale Mensch wird sagen, boah, mein Gott, ob die jetzt 0,2 okay, mehr oder das. Weniger. Mhm. Der Markt sagt aber, das bedeutet, dass Aktien moon gehen müssen. Mhm. Der S&P ist 0,7% hoch, der Nasdaq 1,3%, der Russell 1,0, Gold 1,3. Also alles feiert jetzt.
Ach so, das ist gut. Also 1% ist was Verrücktes. Okay, verstehe. Ja,
ja, was heißt Verrücktes oder Gutes? Ich weiß, für dich sind diese Marktbewegungen alle fremd, oder?
Es ist ein statistisches Rauschen. Ja, okay. Ja, hat übrigens Markus mir jetzt auch mal gesagt, so wenn Holger kommt mit seinen Komma irgendwas Zahlen am Markt, denke ich mir immer so, wie kann man da was reininterpretieren? Aber
habe ich in den Kommentaren auch gelesen. Habe ich in Kommentaren auch gelesen. Der Thomas wirkt da desinteressiert, stand da irgendwo. Desinteressiert.
Merkst du es damit? Nein, wirklich.
Krass.
Also okay, lese weiter vor. Ich bin da ein bisschen mehr drin.
Ja, also wesentlich Markt ab. Aber Dollar auch schwächer, weil jetzt preisen wir ja wieder weniger Zinserhöhungen ein, nämlich nur noch eine. Und wenn du jetzt in Euro investiert bist, hast du quasi, obwohl der S&P gestiegen ist gestern, hast du eigentlich
nichts gewonnen. Verlust
gemacht. Ja, Verlust sogar. Ach
so, gemacht. Verlust was, sogar, okay.
Ist sogar 0,3 down, weil der Dollar mehr an Wert verloren hat.
So, und dein Zockerzertifikat läuft auf Turbo-Option, oder? Läuft auf Euro.
Ja, das ist aber nicht das Problem, sondern mein Zockerzertifikat läuft auf die implizite Volatilität, also was der Markt an Vola erwartet. Und wenn der Markt steigt, dann erwartet der Markt normalerweise wenig Vola, wenig Unsicherheit, weil alle werden reich, alles ist gut. Und ich befürchte jetzt, das ist so einer der Katalysten, auf den ich gesetzt habe vielleicht, dass die Inflation nicht so schnell runterkommt und dann Vola steigt. Scheiße, ist nicht passiert. Die Arbeitsmarktdaten, wir haben es live im Podcast letzte Woche gehabt, die waren auch scheiße für mich, weil sie zu gut waren. Also was heißt zu gut waren? Schlecht für meinen Trade waren, sagen wir es mal so. Aber ich sehe keine Hoffnung mehr, Thomas. Ich glaube, ich muss verkaufen. Wie siehst du das?
Ja, also du verlierst doch jede Woche 30%, habe ich gehört. Also durch diese Seitwärtsbewegung, oder? Ist das schon eingetreten, oder?
Der Contango vom Wix Spot zum July Future ist jetzt noch 5%. Das endet aber nächste Woche. Das heißt, in der nächsten Woche verliere ich allein 15%, wenn nichts passiert.
Ach, das geht schlagartig. Ich dachte, das frisst dir so ein kleines bisschen immer weg. Aber es geht auf einen Schlag.
Nee, nicht auf einen Schlag. Aber die nächsten 5 Tage verliere ich 15%. Das weiß ich jetzt schon, wenn nichts passiert.
Okay. Verstehe.
Und dann der August-Future steht schon wieder deutlich höher. Also es ist für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, merkt euch einfach, Volatilität scheiße. Long ist scheiße. Ihr verliert einfach die ganze Zeit Geld. Der Goldgraf ist dumm, weil er auf einen Vola-Spike gesetzt hat. Und ich glaube, alle meine Katalysten sind weg. Der einzige Katalyst, den ich noch habe, ist, dass die Earnings-Season, die am Freitag losgeht, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und BlackRock berichten, dass die irgendwie so richtig, richtig schlecht wird. Aber wahrscheinlich muss ich da auch auf Apple warten. Und ich glaube, Apple ist erst Ende Juli, Anfang August dran. Also der Lambo muss abbestellt werden.
Ja, ich finde es sehr ehrenwert von dir. Also du hast es ja von vornherein gesagt, als du den YOLO-Trade geöffnet hast, dass das eine Scheißidee ist. Und ich finde es ehrenwert von dir, dass du put your money where your mouth is, also dass du wirklich nachweist mit eigenem Geld, mit eigenem Skin in the Game, dass es wirklich scheiße ist. Und wir deswegen alle lernen können und selbst kein Geld verbrennen. Von daher Hut ab und jetzt mach das Ding zu.
Mach das Ding nicht nach, liebe Kinder. So. Es ist erledigt, Thomas, du hast es gesagt, ich habe verkauft. Das bedeutet, wie viel haben wir da jetzt Verlust gemacht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, 40% vielleicht oder so, oder 30%.
Auf 800 Euro.
Ja, auf 800 Euro.
Das ist, und gehst du jetzt in den Kindergarten?
Mein Urlaubsgeld.
Und gehst du jetzt in den Kindergarten, wo du das letzte Mal deine Überschüsse vom gut gelaufenen YOLO-Trade gespendet hast und verlangst das Geld zurück?
Das wäre also eigentlich eine Idee.
Also verlangst du die Beteiligung, verlangst du die Beteiligung an den Verlusten?
Nein, das machen wir natürlich nicht, aber gleichzeitig gibt es auch nichts, was wir dieses Mal spenden können. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Also, das ist erledigt. Das heißt, ich müsste es wie ein normaler Finfluencer machen. Ich müsste einfach alle Informationen, dass dieser Trade jemals gemacht worden ist, löschen.
Rückwirkend löschen.
Rückwirkend löschen und nie wieder drüber sprechen. Ich glaube, so machen wir das ja eigentlich.
Ja. Mach einfach den, was war das jetzt, der dritte YOLO-Trade?
Der dritte, ja.
Mach einfach so viele dritte YOLO-Trades, bis einer gut geht. Und dann
genau, dann verkaufe ich teure Kurse.
Ja, genau, so funktioniert das.
Aber du weißt, was passiert, gell? Wir wissen jetzt, wo ich den Trade geschlossen habe, wissen wir, was passiert.
Die JPMorgan-Zahlen. Ich habe gerade in dem Moment eine Financial Times Notification rein. Kein Spaß. Okay, es geht um die NATO, also sehr wahrscheinlich nichts, was die Kurse bewegt.
Wieso, wenn du es NATO schickt Truppen in Ukraine. Wix bei 300.
Das ist so geil. Also wäre natürlich nicht geil, aber aus Marktsicht wäre es natürlich lustig. Okay, gut. Blizzard Deal. What is that?
Hast du vielleicht noch nicht gehört, es gibt so eine Aktie, die heißt Activision Blizzard.
Die stellen so Computerspiele her. Soll seit einem halben Jahrhundert von Microsoft gekauft werden.
Genau. Und das hat ja der Regulator in UK verboten. Mhm. Und der Regulator in USA fand das auch scheiße. Und gegen den hat Microsoft geklagt und hat gewonnen. Mhm. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wo die Aktie steht. Der Markt preist auf jeden Fall jetzt wieder eine höhere Chance ein, dass der ganze Spaß durchgeht. Mhm. Du bist doch hier unser großer, wie sagt man so schön, Merger-Arbitrage-Trader.
Ja.
Das heißt, du solltest jetzt eigentlich Blizzard kaufen, oder?
Ja, jetzt ist es zu spät, oder?
Weiß ich nicht, die Aktie handelt bei 90, der Übernahmekurs ist ja bei 95, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Okay, und, wieder free cash on the table.
Ja, und wenn die bis 18. Juli, glaube ich, nicht geschlossen haben, kann es sein, dass der Preis nochmal steigt. Und sieht nicht so aus, als schließen sie bis 18. Juli.
Der Preis nochmal steigt, das heißt, Microsoft muss nachlegen muss
mehr zahlen, in der Offer.
Genau. Warum? Aus welcher Logik?
Ich habe das, wie gesagt, nicht im Detail verfolgt. Jetzt können sich die ersten Kommentare wieder beschweren. Das sind echt blöde Finfluencer. Die haben überhaupt keine Ahnung von nichts.
Ja, wir outsourcen das wieder in die Community. Das funktioniert ja mittlerweile ziemlich gut. Also zu unseren negativen Strompreisen kommen wir auch nochmal gleich.
Okay, sehr gut. Normalerweise schreibst du sowas in das Übernahme-Agreement halt rein. Wenn bis Tag X nicht gemacht ist, dann kannst du theoretisch nachverhandeln. Weil du willst ja auch nicht, dass die Aktionäre oder dass Microsoft so eine unendlich lange Free-Money-Option quasi hat, zu einem festen Preis zu kaufen, dann aber erst 10 Jahren schließt zum Beispiel.
Stimmt, guter Punkt, ja.
Aber die Briten weigern sich weiterhin, also durch ist die Sache, glaube ich, nicht.
Ja, dass die sich querstellen, das kennen wir ja mittlerweile, ne? Ist ja nichts Neues.
Who cares about the Briten?
Who cares about,
genau. Aber es scheint zumindest Gespräche zu geben zwischen Microsoft und den Briten, wobei die FTC in den USA auch nochmal in Revision gehen möchte, also auch dort ist es noch nicht absolut safe.
Okay, gut. Dann warte ich mit meinem Merger-Arbitrage-Trade, bis der Deal sicher ist.
Dann die letzten zwei Basispunkte nimmst du dann mit.
Ja, genau. Okay, alles klar. Du hast einen spannenden Screenshot reingepackt hier. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, unbeschränkt einlagengeschützt durch Sondervermögen zu investieren. Wir haben ja beim Gerd Kommer ETF ein bisschen drüber geschmunzelt, über die geschickte Marketingformulierung. Man spricht nicht mehr von maximaler Diversifikation, sondern von Ultra-Diversifikation. Was gab's
what
noch?
What could possibly go wrong?
What could possibly go wrong? Und sein guter Buddy, der auch schon ganz oft bei uns auf dem Kanal war, Andreas Beck, auch Fondsmanager, mit einem eigentlich relativ passiven, eigentlich ein passiver Fonds, aber auch einige aktive Ansätze mit dabei, wenn man es jetzt ganz streng nimmt.
Da kauft immer und nach, oder der hat so eine Cash-Quote und sagt, er kauft dann nach, wenn der Markt irgendwie zu stark fällt.
Genau, wenn er stark
gefallen ist. Sehr innovativer Ansatz.
Das ist das, was versucht hat, Markus nachzumachen. Deswegen war er quasi in Anleihen drin und dann hat er keinen Bock mehr gehabt und hat das Ding wieder dicht gemacht und gesagt, fuck it, ich gehe auf Aktien. Aber das haben wir alles im Podcast dokumentiert. Genau, und da hast du mir den schönen Screenshot drüber geschickt. Unbegrenzt Einlagenschutz durch Sondervermögen. Das ist doch schön, da fühlt sich der Deutsche doch wohl.
Also da habe ich echt schlucken müssen, als ich das gesehen habe. Also er hat einen neuen Fonds. Weil was ja alle machen, die nur in traditionellen Assets unterwegs sein können, machen halt jetzt Anleihen, weil Anleihen sind ja der neue heiße Shit. Mhm. Und als erstes Hauptargument für diesen Fonds steht die zinsstarke Alternative zum Sparbuch, was ja irgendwie nachvollziehbar ist. Auch, ich meine, es ist ein Werbematerial für Retail-Kunden, deswegen muss man halt ein bisschen plakativ unterwegs sein. Mhm. Aber als erster Punkt wird beworben mit unbeschränkter Einlagenschutz durch Sondervermögen. Und das hört sich halt, wenn du keine Ahnung hast, liest sich das meiner Meinung nach so, als hast du deine Verzinsung sicher, deine Zinsen kriegst du sicher, weil du hast ja einen Einlagenschutz. Ja. Wie ist es wirklich?
Naja, faktisch ist es nicht falsch. Also das Geld, was dort drin ist, ist Sondervermögen und ist dadurch tatsächlich geschützt. Aber das geschützt bedeutet keinen Schutz vor Kursverlusten, sondern du bist einfach nur vor der Insolvenz des Fondsanbieters geschützt. So. Genau. Wir haben aber tatsächlich mal ein ganzes Video zu produziert, weil was ja häufig verwechselt wird, ist ja diese 100.000 Euro Einlagensicherung, die du hast, auf Cash-Guthaben. Ja. Die gelten aber nicht für Aktiendepots. Und dann gibt es ja immer noch diese Panik, bei Aktiendepots sind es aber nur 20.000. Ja. Muss man voneinander unterscheiden. Das ist nämlich nicht derselbe Sicherungsmechanismus. Das ist, da bist du gegen Betrug geschützt, also bis zu diesen 20.000. Genau. Aber nichtsdestotrotz zählt das Vermögen nie in die Insolvenzmasse mit rein, was bei einer Bank, also bei Bankguthaben schon der Fall ist. Also es ist schon sicherer, ein Sondervermögen, muss man schon sagen.
Genau, aber du hast halt auf deine Anleihen, die im Fonds drin sind, potenzielles Risiko von Kursverlusten.
Ja, genau.
Und dann kannst du natürlich sagen, ja gut, dann hält er halt bis Laufzeitende. Ja, aber du hast halt das Risiko auch, dass die Dinger pleite gehen. Also es ist quasi nicht irgendwie, es ist schon risikoarm, würde ich sagen, je nachdem, welche Anleihen da drin sind. Ich habe mal die Top-Positionen gesehen, aber er schreibt nur Top-Positionen, keine Prozente. Also Portfoliotransparenz ist eine absolute Katastrophe bei dem Ding. Aber unterstellen wir mal, er hat da vernünftige Sachen drin, dann ist es schon verhältnismäßig sicher, aber es hast halt keinen Einlagenschutz auf dein investiertes Kapital. Das legt es halt irgendwie so nahe und deswegen
habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen. So habe ich das gar nicht gesehen, aber vielleicht bin ich da zu sehr drin. Also vom Verständnis. Aber spannend auf jeden Fall. Ich weiß, dass Andreas Beck viel von Schweizer Staatsanleihen hält und da kann man zusätzlich zu den Risiken, die du genannt hast, natürlich auch noch ein Währungsrisiko mit aufführen. Und jeder, der sagt, naja, Schweizer Franken sind ja sicher, ja, aber was, wenn die Schweizer Zentralbank mal wieder sich was überlegt? Die hat ja schon mal den Kurs um 20% explodieren lassen, also ja.
In dem Fall muss man aber sagen, der Schwerpunkt dieses Fonds liegt laut Produktinformationsblatt auf Euro-Unternehmensanleihen und Euro-Staatsanleihen.
Okay.
Witzigerweise, der Fonds kann aber theoretisch auch Aktien halten. Das fand ich ein bisschen lustig, dass man sich diese Option offen lässt. Und die Top-Positionen, Bosch-Anleihe, Volksbank, Sixt, Linde, dann Italien, dann was ich nicht kenne, das kennst du vielleicht, was ist Ferrovie dello Stato?
Weiß ich nicht, aber für mich klingt das wie die italienische Deutsche Bahn. Ferrovie ist glaube ich, also ja, klingt für mich nach Eisen.
Eisenbahn. Okay.
Und Del Stato, dello Stato klingt für mich vom Staat.
Ja, ist die italienische staatliche Eisenbahn. Ich sehe, du bist ein Sprachengenie, ich nicht. Genau, und dann so Top-Unternehmen wie das deutsche Traditionsunternehmen Bayer, das natürlich ausschließlich gute Investments tätigt. Und also es sieht schon aus, als sind das relativ halbwegs sichere Sachen. Aber was mich halt ein bisschen stört, es sind halt einfach die Namen da und es steht nicht da.
Wo Porsche? Die Porsche-Anleihe hat ja für ultimative FOMO gesorgt bei Privatanlegern. Wo Porsche?
Ist es so? Ich habe von Porsche-Anleihe also noch nie was
mitbekommen. Ein Freund von mir, der im Anleihe-Game relativ aktiv ist, sagt so, Porsche, genau, den kennst du auch, wunderbar. Nee,
ich habe bloß vorhin
die Videos gesehen.
Genau. Stimmt, du hast recht. Porsche bietet 4,5% Zins, hohe Nachfrage nach Anleihe.
Ja, siehst du mal, hätte vielleicht nichts mehr gekriegt. Fixed Income One heißt das Produkt. Okay, spannend.
Fixed Income One, ja.
Warte mal, zum Thema Anleihen hast du doch sogar noch einen ketzerischen Post gemacht, oder?
Habe ich echt?
Ja, war das nicht die Woche? Ich habe irgendwas gelesen, schöner Clickbait à la Goldgraf, jetzt kaufe ich Anleihen, nur um dann zu sagen, dass du keine Anleihen kaufst.
So macht man das doch auf Social Media, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube halt, dass Anleihen, der klassische Diversifikations-Use-Case für ein Portfolio, den erfüllen sie nicht mehr, schon seit langer Zeit nicht mehr, weil die Preise zu verzerrt sind durch die Geldpolitik. Wenn du einfach nur kurzfristig dein Geld anlegen willst, kriegst du doch, da bist du doch Experte am Tagesgeldkonto, wie viel Prozent Zinsen kriege ich da mittlerweile?
Irgendwas über 3 mittlerweile sogar.
Über 3. Dann stellt sich halt wirklich die Frage, wenn ich hier beim Herrn Beck, der Herr Beck zahlt mir 4,5%, ich weiß nicht, ob das Nachkosten sind, weil er 3,0. Zieht sich selber nochmal ein halbes Prozent Kosten rein, ist Vorkosten, steht da. Also kriege ich 4% Nachkosten. weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt, da extra jetzt einen Fonds zu kaufen, wenn ich auch ein Tagesgeldkonto machen kann, bei geringen Volumina natürlich.
Oder Geldmarkt. Hm? Wobei Geldmarkt ist natürlich nochmal einen Ticken niedriger.
Ja.
Spannend, spannend, spannend. So, wir haben, wir ziehen erstmal die Goldmann-Garten-Stories.
Nee, du darfst nicht mehr spannend sagen. Du darfst nicht mehr spannend sagen. Jemand hat irgendwo in den Kommentaren geschrieben, wenn Thomas spannend sagt, dann kann man wirklich sehen, wie es zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder rausgeht.
Das habe ich in den Interviews auch schon mal gehört, also auf den YouTube-Videos. Ja, das ist irgendwie so ein Abschlusswort von mir. Okay, ich werde versuchen, mir es abzugewöhnen.
Geschichten aus dem Goldmann-Garten.
Das bedeutet, machen wir erstmal Goldmann-Garten-Stories. Ja. Du hast eine am Start.
Ich habe eine einzige Person hat mir eine Story geschickt. Also,
ach so, das ist von anderen Leuten.
Genau, aha. Ich habe keine. Wir haben ja aufgefordert, schickt uns Stories.
Okay.
Und vielleicht waren es zwei Personen. Ich habe jetzt irgendwie im Kopf, vielleicht war noch jemand. Also, mir hat eine Person auf jeden Fall eine längere Story beschrieben. Schön. Ein anderer Finfluencer, aber aus dem Versicherungsbereich. Finanzrebell nennt er sich, der Herr Joschka, hat mir eine Story erzählt, die mich schockiert hat.
Aha.
Kennst du die Ergo-Versicherung?
Ja, kennt man. Die ehemalige Hamburg-Mannheimer, meinst
du, ne? Woher kennst du die Ergo?
Bändchen.
Genau, Bändchen. Und genau in diese Richtung geht diese Story, Bändchen. Es war hier eine andere Versicherung und es war auch im Jahr 2018, also lange, lange, lange Zeit, nachdem die Ergo-Versicherung, nachdem die Ergo es für eine gute Idee gehalten hat, ihre Berater auf dem Balkan auf eine Pornoparty zu schicken, ist hier wohl was Ähnliches passiert. Also das wird immer noch gemacht. Es wurden die besten Verkäufer
genommen. Ich wollte nur die Bändchen-Story erklären, aber mach ruhig mal.
Erklär bitte die Bändchen-Story erst.
Nee, du.
Aber so, dass man nicht gesperrt werden auf YouTube.
Okay, gut.
Weiß ich nicht. Ich glaube,
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber ich glaube, es war so 2010, 11 rum. Ja, sowas in diese Größenordnung. Bisschen nach der Finanzkrise. Naja, damals hieß die noch Hamburg-Mannheimer, die Versicherung, mit einem ziemlich, sagen wir mal, aggressiven Vertriebsteam. Und die haben sich so Offsite-Events gemacht, also so Motivationsreisen hatte ich in dem Strukturvertrieb, in dem ich ja mal gearbeitet habe, kurz nach dem Abi. Du weißt, ich hatte auch mal meine unseriöse Phase. Deswegen muss ich jetzt viel wieder gut machen. Und die haben damals solche Partys, genau, in Osteuropa organisiert, wo viele Damen, die man bezahlt für den Abend, mit eingeladen waren. Und je nachdem, es geht ja immer nach Statussymbolen in solchen Dingen, ne? Je mehr du verkaufst, desto dicker ist die Karre. Und so war das auch mit den Damen gewesen. Die hatten scheinbar verschiedene Qualitätsklassen oder wie man das auch immer nennen mag. Und je nachdem, wie hoch du warst in der Hierarchie, hast du ein andersfarbiges Bändchen um den Arm bekommen und durftest dann halt entweder mit den einen Damen oder halt den anderen. Hoffentlich werden wir jetzt nicht geblockt. Naja, jedenfalls sind das die Bändchen-Stories. Hat natürlich einen riesen Skandal gemacht. Gab's auch mal von Volkswagen, ne, mit dem Aufsichtsrat.
Echt?
Das kenn solche ich gar Stories. Nicht. Doch, doch.
Naja.
Und von dieser Art von Skandalen hört man mittlerweile weniger. Aber scheinbar kommt das jetzt doch wieder. Also erzähl mal deine Story.
Ich hätte halt gedacht, dass diese Unternehmen dazugelernt haben. Aber anscheinend nicht. Also es war im Jahr 2018. Ich habe explizit nochmal nachgefragt, in welchem Jahr, also ob das Pre-Ergo oder Post-Ergo war. Aber es war way Post-Ergo. Er hat früher auch in so einem Vertrieb gearbeitet und hatte dann auch sehr gut verkauft und wurde dann eingeladen auf so eine Feier. Und dann sind sie irgendwie in die Südsee geflogen, auf so eine Insel oder so. Und dann wurde ihnen da auch entsprechende Optionen präsentiert. Was aber, wenn ich ihn richtig verstanden habe, bei den Leuten eher Kopfschütteln ausgelöst hat, als das, was quasi bei anderen Versicherungen passiert ist. Und das war eigentlich schon die Story.
Mindset-Problem, ganz klar.
Mindset-Problem, ganz klar. Ich fand es ehrlich gesagt jetzt krass, dass das in der heutigen Zeit noch gang und gäbe ist. Ja, ja. Weil ich dachte eigentlich, dass die Unternehmen halt dazugelernt haben nach diesen Skandalen. Allein schon aus Selbstschutz. Selbst wenn du sagst, mein Wertegerüst ist so massiv, mir ist es scheißegal, ich mach sowas, ich biete sowas meinen Leuten an. Dann allein aus Selbstschutz, dass du das vor, ist mir schleierhaft. Bei Goldman gab es sowas nicht.
Ja, ich glaube, im Banking-Bereich, also habe ich so Banking-Bereich auch nie irgendwie mitbekommen, auch nicht von Freunden oder so, die schon exzessive Partys gefeiert haben oder so. Aber das wurde dann, also nie von der Bank bezahlt oder so, aber vielleicht muss man da eher im Sales Trading sein oder so. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Wir wurden nur rein monetär incentiviert.
Da muss ich jetzt echt mal eine Story erzählen.
Spannend.
Das ist mir fast peinlich. Oder ich weiß nicht peinlich, aber ich weiß nicht, wie ich das vermitteln soll. Ja, aber gut. Wir waren zusammen mit Flo, das ist ja unser Video-Cutter, der jetzt schon seit nahezu Tag 1 bei uns arbeitet, waren wir in München zum Interview mit Gerd Kommer. Schon eine Weile her und sind dann zurückgefahren nach Berlin und hatten dann Hunger, haben uns ins Bordbistro gesetzt, aber wie üblich bei der Deutschen Bahn war das natürlich rappelvoll. Also haben wir
Ich dachte geschlossen, weil die Maschine kaputt ist.
Nee, haben wir uns also quasi zu Leuten dazugesetzt und beziehungsweise eine Dame hat alleine gesessen am Vierertisch, haben wir gefragt, ob wir uns dazusetzen können. Sie so, ja, kein Problem. War stark geschminkt und so weiter, ne? Und hat dann erzählt, ja, sie ist erotische Masseuse. Kam vorher aus dem Bereich der Prostitution, hat sich aber jetzt mehr oder minder rekonvertiert und haben ein bisschen gequatscht und einfach so, wie man das halt macht. Und haben wir sie gefragt, ja, wer sind denn da so ihre Kunden und was macht sie denn in München? Und hat sie gesagt, ja, sie war bei einem großen Automobilhersteller. So. Da wird das gelegentlich in den mittleren bis oberen Management-Riegen kommt das mal vor, dass man da ihre Dienstleistung bucht.
Ich dachte, du sagst jetzt die Barbara Gerd Kommer.
Nee, das kann man nicht absolut ausschließen, aber es ist
nicht hoch das, was sie gesagt hat, zumindest.
Das ist nicht das, was sie gesagt hat. Genau. Ja, damit haben wir ja schon gar nicht so wenig Stories, ja.
Aber jetzt muss ich dich leider noch was fragen. Also hier steht von dir stichpunktartig was drin, das ich jetzt gerade markiert habe. Das hätte ich gerne noch erklärt, wenn wir eh schon beim Thema sind.
Ja, okay, gut. Da haben wir jetzt echt die juicigsten Stories. Das kam mir tatsächlich der Gedanke als kleine Anekdote noch in meiner Zeit in der Bank. Unser Bank Tower, also es war so ein Hochhaus, wie man das halt kennt. Gegenüber davon, also von unserem Floor, wo wir halt rausgeguckt haben, war ein Hotel, wo wir auch häufiger mal einen trinken gegangen sind und so. Und eines Abends saß ich irgendwie an meinem Notebook und habe gearbeitet. Und auf einmal war ziemlich viel Aufruhr, so auf dem Floor. So, die Leute haben sich so zugerufen und so auf einmal Thomas, komm mal rüber. Ne? Und dann alle ans Fenster gestürmt. Und da hat sich tatsächlich gerade ein Touristenpaar im Hotel stark gern gehabt und dabei vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Und das hat natürlich auf dem gesamten Floor für viel Interesse und Aufregung gesorgt.
Aber es finde ich schön, dass andere Leute den Abend genießen mit körperlichen Aktivitäten und ihr alle am Arbeiten sitzt von Schreibtischen.
Ja, und vor allem, dass sie so offen sind, das zu teilen, ja, mit anderen quasi. Das fanden wir schon großartig. Ja, und somit haben wir schon mal eine Goldman-Story, eine Goldman-Garten-Story. Und die anderen beiden hier, die hebe ich für nächstes Mal auf.
Und der Aufruf geht nochmal an alle Leute da draußen, wenn ihr interessante Stories habt. Gerne auch Stories, die an der Illegalität grenzen, mit Alkohol und Drogen zu tun haben. Das sind uns die Liebsten.
Genau. Und ganz am Rande, aber das ist optional ein Finanzbezug.
Irgendwo sollte mal Finanzen vorkommen. Das stimmt. Hast du absolut recht.
Wunderbar.
Karriere, Leute.
Karriere. Wir wurden gefragt, und das passt eigentlich ganz gut zum Thema, nachdem wir jetzt gerade schon über Alkohol, Sex und Drogen gesprochen haben, sag doch mal was zum Working Environment in einer Investmentbank. Kollegial oder Hölle?
Kollegiale Hölle.
Was meinst du mit kollegialer Hölle? Kannst du das anhand eines Beispiels ausführen?
Ich glaube, dass alle sich ganz gern haben, also glaube ich. Also du verbringst ja viel Zeit mit den Kollegen, von daher ist das cool, mit denen Zeit zu verbringen? Also ich habe meine Kollegen sehr geschätzt und auch dann teilweise sogar noch Privatzeit zusammen verbracht. Man glaubt es kaum. Und Hölle ist dann halt manchmal, wenn es halt ein bisschen Action ist und so, dann ist man halt gemeinsam in der Scheiße und das ist auch okay.
Aber habt ihr euch in der Scheiße gemeinsam dann noch alle lieb, oder?
Ja, also es gibt so Phasen, da kotzt du gerade. Also in der Regel ist die Abneigung meistens nach oben gerichtet. Also von denen, die more senior sind als du. Sobald du dann aber mal so ein bisschen die Hierarchie hochsteigst und dann mal siehst, was man als Junior eigentlich alles für einen Bockmist macht und was du für einen Blödsinn produzierst und wie die Juniors gerade deine Zeit verschwenden, kann man halt auch verstehen, dass du auch manchmal von oben nach unten hin ein bisschen pisst bist. Aber das kann man beim Bier alles vergessen. Das ist, wenn ein Deal durch ist oder so oder wenn der Druck wieder raus ist, dann ist wieder alles vergessen. Kannst du das bestätigen? Oder wie war das bei dir? Nur Hölle, ohne Kollegialität.
Also bei uns gab es ja nicht den Deal, sondern du hast ja die ganze Zeit eigentlich irgendwelche Trades gemacht. Das heißt, es gab eigentlich dieses Marc war mal ein großer irgendwie dabei, der dann irgendwie toll war. Generell glaube ich schon, Scheiße fällt von oben nach unten, hat mal eine Kollegin von mir gesagt. Grüße gehen raus.
Nicht falsch.
Bitte?
Sicherlich nicht falsch, ja.
Also ich würde auch sagen, sehr kollegial. Ich glaube, ich habe noch nie so oft irgendwie das Wort Bitte und Danke gehört teilweise. Allerdings, ja, wirklich, wirklich. Aber andererseits wird natürlich auch, kann so ein Bitte natürlich auch sehr aggressiv rüberkommen oder ein Danke kann auch sehr aggressiv rüberkommen und die Kommunikation.
Kannst du bitte nochmal über die Slides drüber gehen?
Ja, oder Dank dir, Thomas. please fix.
Ja, genau, PLS fix.
Du bist halt in einer handelsrelevanten Umgebung, geht's halt um Schnelligkeit und du musst halt Informationen teilweise sehr, sehr schnell austauschen, viele Informationen austauschen, dann hast du halt keine Zeit für großen Smalltalk, den du drumherum bauen kannst. Generell hängt's aber, glaube ich, auch vom Team ab. Ich habe es auch von anderen Teams mitbekommen, wo wir und unsere Händler, glaube ich, hatten so ein halbwegs gutes Verhältnis. Teilweise kenne ich auch andere Teams, wo das Sales-Team und das Handelsteam sich wirklich hassen. Gefühlt. Und es gibt auch ein paar
sind dann zwei Teams. Also bankintern habe ich das auch schon erlebt, dass da sehr toxische Kulturen zwischen Teams ist, aber teamintern hältst du eigentlich so ein bisschen zusammen.
Etwas besser, das stimmt. Aber vielleicht noch ein, zwei Beispiele. Es gibt gab auch in dieser Industrie so ein paar absolute Vollpsychopathen. Gab zum Beispiel einen Kunden. Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Ein Kunde, der wollte immer um 7 Uhr morgens seine E-Mail haben. Und wenn die nicht um 7 Uhr kam, war die Hölle los. Er selber kommt zuerst gefühlt um 9 Uhr an Desk, aber die E-Mail muss um 7 da sein. Weißt du genau? Der hat früher Scheiße gefressen und will jetzt halt das andere auch Scheiße fressen.
Ja, das sind die Schlimmsten, das kenne ich. Das sind wirklich die Schlimmsten. Ich hatte mal so einen Associate, damals war ich noch Praktikant. Und für den war das eigentlich völlig normal, dass ich nicht vor ihm gehen kann, weil ich bin more junior. Ja. Und dann habe ich einfach da von 22 Uhr bis teilweise 3 Uhr nachts oder noch länger neben ihm gesessen, an seinem Desk, ohne meinen PC vor mir und ihm über die Schultern geschaut, wie er eine ganz furchtbare Excel-Tabelle formatiert und das auch noch ohne Ende mit Fehlern, weil er halt komplett unorganisiert war. Aber dann musst du halt einfach daneben sitzen und zuschauen. Kompletter Waste of Time. Aber gut, so Leute gibt's, die haben halt in der Vergangenheit Scheiße gefressen. Vielleicht, weil sie nicht so gut sind? Fragezeichen. Und die wollen es weitergeben. Ja, sorry für die kleine
Klammer. Aber es ist schön, dass du das auch bestätigst. Und was es auch gab, ein, zwei Leute, die das halt nochmal an die Spitze getrieben haben. Es gab zum Beispiel einen Händler. Mir ist es nicht passiert, ich hatte mit dem nichts zu tun, sondern jemand anders in unserem Team. Und immer wenn die Person den Händler angerufen hat, hat der Händler aufgelegt. Du rufst an, weil du jetzt einen Preis brauchst, der hebt ab und legt sofort wieder auf. Du rufst ihn nochmal an, er hebt ab und legt sofort wieder auf. Und erst wenn du es 5-mal gemacht hast, spricht er mit dir.
Warum?
Weiß ich nicht, weil er halt Psycho ist. Anders kann man sich das nicht erklären. Vielleicht, weil er Leute abwerten möchte, die seine Zeit kosten und die nichts Wichtiges mitbringen. Aber so war das. Also es war quasi immer ein Kampf, diesen Menschen ans Telefon zu bekommen. Okay. Und was auch noch geil war, es gab einen Händler bei einer anderen Bank, immer wenn der angerufen hat und nicht sein Kontakt drangegangen ist, mit dem er sonst spricht, also sofort aufklickt. er spricht quasi mit niemandem sonst, außer mit ganz wenigen Leuten, mit denen er immer spricht. Also ich glaube, diese Industrie, weil das quasi diese schnelle und harte Art der Kommunikation in gewisser Weise gefördert wird, Leute, die damit nicht umgehen können, drehen halt dann durch und fangen an, so eine Scheiße abzuziehen.
Und werden Beamte auf Lebenszeit
im genau.
akademischen
Bereich. Werden dann irgendwann Beamte auf Lebenszeit, weil sie es nicht mehr ertragen können. Nee, aber gute Arbeitsumgebung, ich finde es gut. Man darf es aber halt nicht vergleichen mit einem normalen Unternehmen. Also ich glaube, die Kommunikation, die da teilweise als nett gezählt hat und wirklich eine nette Kommunikation gemeint war, in einem normalen Unternehmen würde es dafür gefühlt wahrscheinlich sofort vom Betriebsrat gezogen werden, den es bei Goldman nicht gab, also Betriebsrat gab es nicht.
Was man dazu aber auch sagen muss, ist, man sollte sich auch von dem Umgangston auch nicht zu sehr das zu eigen machen. Also ich habe trotzdem immer geschaut, dass du dich halt einfach immer gut verhältst. Und ich habe auch heute noch sehr guten Kontakt mit unseren damaligen Praktikanten, denen das Bock gemacht hat, mit uns zu arbeiten. Und wenn du dann halt mal so ein paar Dinge fallen lässt und so, natürlich geht der heim, wenn er nichts mehr zu tun hat, völlig normal. Dann kann man auch, glaube ich, ein paar Sympathiepunkte gewinnen und macht für sich das Arbeitsumfeld auch angenehmer, weil wenn du wirklich mal ein Problem hast oder so, dann lassen die Praktikanten auch alles stehen und liegen und kommen und krempeln die Ärmel hoch und setzen sich auch mit dir mal ein Wochenende hin. Wenn du keine gute Beziehung mit denen hast, also es geht jetzt, ne, ich habe nur mit Praktis gearbeitet, aber das geht natürlich auch über eine ganze Hierarchie hinweg. Wenn du allerdings nicht so eine gute Beziehung mit denen hast, dann werden die sehr wahrscheinlich schnell den Kopf wegducken, um zu verhindern, dass sie dir irgendwie helfen müssen.
Aber dann musst du einfach noch lauter anschreien.
Genau, ja, das Problem ist so, wenn die halt gerade nicht da sind, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber.
Also vielleicht die letzte Story, das ist fast schon Goldmann-Garten. Das Team in einem anderen deutschsprachigen Land hat es mal geschafft. Also das war anscheinend so eine krasse Arbeitskultur. Was denn?
Nein, alles gut.
Manche Leute würden sagen, es ist kein Deutsch, aber okay. Es war aber wirklich anscheinend so eine krasse Arbeitskultur in diesem Team, ich formuliere positiv, dass damit nicht jeder zurechtgekommen ist. Und dann hatten die es tatsächlich mal geschafft, ein Praktikant, der war so kaputt, also einfach nur in Arbeit überladen, der hat sich dann wohl einfach ohne Schuhe das Büro verlassen und hat sich in Zug gesetzt und ist einfach irgendwie mehrere Stunden lang durchs Land gefahren, bis sie ihn dann wieder gefunden haben, weil wollte einfach nur weg und raus.
Okay. Ja.
Aber das ist nicht üblich, das sind nicht die normalen Stories. Das sind halt diese ein, zwei Ausreißer, die dann ja, immer stimmt. In Erinnerung bleiben. Hm.
Ja, was damals bei uns die Story war der Praktikant, der bei Merrill Lynch verstorben ist, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das hat ein bisschen was in Bewegung gesetzt. Zum Positiven. In New York war das. In London, sorry.
Das war, glaube ich, der war so überarbeitet und hatte, glaube ich, eine Vorerkrankung und ist dann in der Dusche ertrunken oder so. Das habe ich quasi nicht miterlebt und wir hatten auch keine solche krasse, es ist ja M&A, das ist ja eher das, was ihr macht. Wir hatten ja nicht so eine krasse Arbeitszeit. Du hast ja eigentlich immer genug Schlaf bekommen, aber das war schon irre, ja.
Das hat dann aber auch eigentlich in Bewegung gesetzt, ne? Also ja. Die Banken haben dann so Feuerpausen, also wie nennt man das?
Feuerpausen?
Nein, also Cut-off-Hours gemacht, ja. Also auch bei Boutique-Investmentbanken, deren Name anfangs des Podcasts schon mal gefallen ist, gibt es dann auch Cut-off-Zeiten, wo dann wirklich die HR-Abteilung durch die Floors geht und alle Praktikanten rausschmeißt. Teilweise sind die Analysten dann wieder zu den Notausgängen, haben die Tür aufgemacht, die Praktikanten sind dann wieder rein. Aber das sind andere Geschichten. gut. Okay, wir haben super viele Q&As. Die Zeit ist aber schon durch. Ich will dich nicht mehr strapazieren. Vielleicht sprechen wir nur noch über das Thema negative Strompreise, denn das haben wir ja im letzten Podcast angeteasert. Und pflichtbewusst, wie wir sind, covern wir natürlich alle Themen, die wir anteasern, immer.
Was soll ich dazu sagen? Wir haben, das ist das Schöne an diesem Podcast, wir haben halt viele Leute, die uns zuhören aus den unterschiedlichen Bereichen. Smarte Leute. Wenn schon die beiden, die hier erzählen, nicht smart sind, dann ist wenigstens das Publikum. Und was man einfach nochmal, glaube ich, sagen muss, dass, ohne das jetzt im Detail alles vorzulesen, ich fand das mega interessant, habe auch extrem viel gelernt, haben wirklich viele Leute sehr viel Text und Erklärungen geschrieben. Aber
wir haben uns die Frage gestellt, warum Strompreise negativ werden.
Genau.
Und ob du nicht einfach ein bisschen mehr Strom. Ja,
sorry, genau. Erzähl. Nee, wir wurden ja im Prinzip, das war was wir gesagt haben, wurde ja bestätigt. Also du kannst halt sehr schwer speichern, es gibt fast keine Speicherkapazitäten und du kannst halt die Kraftwerke nicht so ohne weiteres an- und ausschalten, wenn du quasi diese Dinger irgendwie kurzfristig wenn du kurzfristig zu viel Strom hast. Gaskraftwerke sind anscheinend am leichtesten abzuschalten, das fand ich auch ganz interessant, aber die sind ja die mal jetzt irgendwie, wo es Gas fehlt, gefühlt.
Ist auch und es muss immer eine gewisse Spannung auf dem Netz drauf sein. Ich glaube, irgendwo habe ich auch eine Zahl gelesen, aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Und für die für die Netzstabilität ist das ziemlich wichtig. Dann haben wir übrigens zu dem Thema nochmal mit Markus gesprochen und jemand hatte das auch in der App. Du hattest ja, glaube ich, von dieser App gesprochen, ne, wo man Strompreise variabel bekommt. Also statt dass du einen festen Abnahmepreis vereinbarst, wie das ja bei den meisten Verbrauchern der Fall ist oder Energieversorgern, gibt es diese App, die heißt Tibber. Da habe ich auch eben mit Markus drüber gesprochen. Wir haben drüber spekuliert, ob du denn dann die negativen Strompreise bekommst. Aber sein Guess war gewesen, sehr wahrscheinlich nicht, weil es kommt ja ziemlich viel Steuern und Abgaben nochmal oben drauf. Das heißt, ich glaube, so negativ werden die Strompreise nicht. Die werden also nur am Markt negativ. Aber so negativ, dass du als Verbraucher noch Geld verdienen kannst, wenn du jetzt auf einmal alle elektrischen Geräte anschmeißt, die du hast, das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja.
Ich glaube, die Konsequenz, die wir daraus ziehen können, ist, dass ich unbedingt Zugang zur Leipziger Strombörse brauche und anfangen muss, da YOLO-Trades zu machen.
Ja, scheinbar, also hat uns auch ein User geschickt, lassen sich diese Märkte ziemlich gut manipulieren. Scheinbar hat ENBW ca. 60-70% Regelenergie-Marktanteil. das ist ja wahrscheinlich so ein Submarktsegment, und dass da auch schon einige Händler polizeiliche Durchsuchungen hatten aufgrund Manipulation ihrer Marktmacht. Also es wundert mich jetzt nicht. Ich glaube, das ist ein ziemlich kleiner, illiquider Markt mit sehr großen Playern. Also das schreit ja danach, dass man da extra Alpha generieren kann.
Wie damals beim LIBOR und beim FX. Aber das Thema hatten wir auch schon mal, deswegen lassen wir es lieber.
Okay, ja. Abschließende Frage, würdest du auf einen schwankenden Strompreis umsteigen oder möchtest du einen Fixpreis?
Ich bin Beamter und dementsprechend sehr risikoavers. Das siehst du ja auch an meinen Handelsgeschäften, die ich mache.
Ja.
Dementsprechend bleibe ich beim langfristig gefixten Preis.
Wunderbar. Ich werde auf variabel umsteigen, glaube ich. Aber ich habe ja damals einen Zwei-Jahres-Vertrag, glaube ich, abgeschlossen vor
Folge, da hatten wir im Podcast auch drüber gesprochen, genau.
Genau, ich spekuliere am Strommarkt. Und aber ich finde das ein guter Incentive. Ich würde dann sehr wahrscheinlich regelmäßig in die App gucken und gucken, wenn es gerade teuer ist, würde ich gerade alles ausmachen zu Hause. Oder einfach länger im Büro bleiben, dann zahle ich ja nicht.
Und wenn es billig ist, einfach alles anmachen, Licht im ganzen Haus anmachen, weil so günstig genau. Kriegst du kein Licht, du kannst es ja speichern.
Genau. Nee, dann mache ich den Kühlschrank mal wieder an, weißt du, die Biere runterkühlen und dann profitierst genau. Du von der Kälte. Sehr gut, Holger. Wir haben es geschafft. Sehr viele Stories. Hoffentlich werden wir diesmal nicht gestrikt oder wie auch immer. Vergesst nicht
den. Es ist Potenzial dabei auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall viel Potenzial dabei. War es auch in der letzten Folge schon. Wir surfen am Edge. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, mehr Sicherheit zu haben vor dem bösen Google, dann müsst ihr uns auf YouTube definitiv abonnieren. Danke fürs Zuhören und fürs Gespräch und ja, schöne Restwoche und viel Spaß beim Überlegen des nächsten YOLO-Trade Nummer 3. Augenzwinker.
Vielen Dank auch an dich und bis nächste Woche. Ciao.
Tschö.